Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Leni und ich moderiere heute ganz alleine, aber ich sitze nicht alleine hier, nein, mir sitzt Katrin Eder gegenüber. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Also Katrin ist unsere Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nächstes Jahr und aktuell noch Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Ich freue mich, dass du da bist und bevor wir thematisch einsteigen, geht's wie immer mit unserer Schnellfragerunde los. Da fangen wir direkt an mit, wenn du ein Küchengerät wärst, welches wärst du dann?
Mein Lieblingsküchengerät ist ehrlich gesagt in den letzten Jahren die Heißluftfritteuse. Jetzt könnte man sagen, wenn du das wärst, würdest du viel heiße Luft wälzen, aber das sehe ich nicht so, sondern die Heißluftfritteuse ist das vielseitigste Küchengerät. Da kann man alles drin machen, ohne viel Geschirr zu produzieren, was man im Nachgang sauber machen muss. Und deswegen sage ich mal, die Vielseitigkeit und immer, dass man was Neues ausprobieren kann, das trifft auch auf mich zu.
Sehr gut, ich bin auch sehr froh, dass ich eine meiner WG habe. Zweite Frage, welches politische Thema bringt dich sofort auf die Palme?
Den Klimawandel zu leugnen und natürlich auch Nazis, aber da ich einfach von Herzblut her Umweltpolitikerin bin, ist dieses Klimawandel-Leugnen, das bringt mich wirklich komplett auf die Palme.
Dann lassen wir das heute besser sein. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Oh, das ist total schwierig. Wenn ich eine Superkraft hätte, dann würde ich bewirken, dass keine Tiere und Pflanzen mehr aussterben.
Sehr schön. Wer inspiriert dich aktuell politisch oder gesellschaftlich am meisten?
Also ich habe ein gutes Korrektiv in meiner Familie und in meinem Freundeskreis, weil ich tatsächlich da Leute habe, die weder in der grünen Blase noch in der Politblase unterwegs sind. Und das ist ehrlich gesagt immer mal ein gutes Korrektiv, um auch mal zu hinterfragen, was wir in unserer Blase und so im politischen Alltag so erzählen und so. Versteht man das überhaupt? Beispiel Energiepolitik. Deswegen, das ist für mich immer gutes Korrektiv. Tief.
Und dann die letzte schnelle Frage, bevor wir politisch einsteigen. Welches Grünzeugs darf bei dir zu Hause niemals fehlen?
Äpfel.
Okay.
Aber mit kleinem Rotanteil. Aber nur kleinem Rotanteil.
Bloß nicht zu viel. Gut, als großes Thema heute haben wir uns überlegt, über den gesamtgesellschaftlichen Rollback so ein bisschen zu reden. Und da würde ich als erstes gerne mit dem Rechtsruck und der Demokratie anfangen. Das ist ja irgendwie so das große Thema, das uns alle gerade ein bisschen beschäftigt, auch in den letzten Tagen in Rheinland-Pfalz ja immer aktiver war. So warst du zum Beispiel heute in Kibo auf der Demo für Demokratie. Willst du davon kurz erzählen?
Ja, nachdem die AfD in Gauersheim, einem kleinen Dorf im Donnersbergkreis, ja eine Bürgerversammlung gestört hat, was ja doch sehr an die Vorgehensweise auch der SA vor dem Zweiten Weltkrieg erinnert hat, war es mir einfach ein Bedürfnis, auch mal dorthin zu fahren und dort eine Rede zu halten bei einer Kundgebung, die organisiert wurde von Jugend gegen Rechts. Und der Platz war ganz gut gefüllt. Man muss halt sagen, das sind jetzt nicht Verhältnisse dann wie in Koblenz oder wie in Mainz, sondern das ist halt Kirchheim-Bolanden. Und es war deswegen so beeindruckend. Es hat in strömendem Regen, hat's geregnet, wie geduldig die Leute da auch standen und sich Reden angehört haben, obwohl es so ungemütlich war. Und das war einfach mir ein ganz großes Anliegen, auch dort zu zeigen, ihr seid nicht alleine und wir unterstützen euch, weil ich war eben hier bei dem Demokratietag in Koblenz und man hat schon den Eindruck, in den Städten kann man auch relativ leicht grün sein oder gegen rechts sein. Und das ist in einigen Regionen leider schon anders. Und alle diese Leute, die beeindrucken mich ganz, ganz doll.
Du hast es gerade angesprochen, heute war auch Fest der Demokratie in Koblenz. Also wir nehmen das an dem Tag des Festes auf. Und da lass uns so ein bisschen über diese Hoffnungslosigkeit sprechen, die viele irgendwie verspüren und ob sowas wie das Fest der Demokratie dagegen wirken kann oder was wir tun können, um diese Hoffnungslosigkeit bei den Leuten so ein bisschen aufzufangen.
Also dieses Fest hat vor allen Dingen bei mir ganz viel positiven Schub auch nochmal bewirkt. Ich bin wirklich schwer begeistert gewesen, wie viel so Organisationen, kleine Vereine, Zusammenschlüsse von Menschen und ich meine Vereine oder auf Veranstaltungen gehen, das ist ja schon per se demokratisch, weil man dort miteinander wirklich in einen echten Austausch kommt, miteinander spricht, im Vereinsleben miteinander interagiert, und das bringt einen wieder auch ein bisschen weg aus dieser unechten Social-Media-Welt. Und insofern war dieses Fest für mich voller Hoffnung, wie viele Leute sich da engagieren, und es war auch super voll. Also da muss ich auch sagen, da bin ich auch total hoffnungsfroh, wie viele Menschen da auch hingekommen sind. Und das ist aber eine Frage, die mich wirklich schon lange beschäftigt. Ich habe mal Politik und Soziologie studiert, in grauer Vorzeit, und die Formen der Beteiligung, die wir im Moment im politischen Diskurs haben, die adressieren eine bestimmte Gruppe. Und das sind Leute, die sich da engagieren, die es eben können, die die Zeit haben. Und wir erreichen eigentlich gar nicht die Leute, die sich schon so zurückgezogen haben und hoffnungslos sind. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, wie wir an diese Menschen eben auch wieder rankommen und sie fragen, was ihre Bedürfnisse sind.
Ganz viel Demokratie passiert ja auch direkt vor unserer Haustür. Wie können wir denn mit so Vorfällen wie in Gauersheim umgehen, wenn sowas Antidemokratisches direkt vor der Haustür passiert?
Wirklich den Rücken gerade zu machen und zu sagen, wir akzeptieren das nicht. Viele Leute haben ja dann natürlich auch die Neigung, ich meine, man hat ja im Alltag super viel zu tun, Schule, Kinder, Familie, Beruf, dann will man vielleicht selbst noch ein bisschen für seine Gesundheit was machen oder einem Hobby nachgehen, und dann denkt man sich auch, was kann ich schon machen, und ich ziehe mich ins Privatleben zurück. Und dieser Vorfall in Gauersheim, der zeigt nochmal umso mehr, dass es total wichtig ist, Position zu beziehen im direkten Gespräch, wenn man nach dem Sport in der Kneipe zusammensitzt, und dann auch wirklich zu sagen, solche Störungen und so, das können wir nicht akzeptieren. Und widersprechen ist da meines Erachtens tatsächlich auch der Kern, um wirklich diese Saat auch nicht weiter aufkeimen zu lassen, die die AfD eben auch legt.
Jetzt ist ja im nächsten Jahr unsere Landtagswahl, und in vielen Regionen wird die AfD immer stärker oder ist sogar schon stärkste Kraft. Was sagt das über den Zustand unserer Demokratie aus?
Ja, das ist eine große Herausforderung. Und man sieht auch, dass die sehr strategisch die Gesellschaft infiltrieren. Die werden Lehrerinnen und Lehrer, die gehen in die Sportvereine, in den Fußballclub, wo sie dann die Jungs quasi durchgeschleust bekommen, von der G-Jugend bis zur Herrenmannschaft, und können damit auch junge Menschen auch beeinflussen. Jetzt haben sie auch im Donnersbergkreis zum Beispiel einen Antrag gestellt, anerkannter Träger der Jugendhilfe zu werden unter einem verdeckten Namen. Und das ist schon ein echtes Problem, wo wir dagegen steuern müssen. Das hat einmal tatsächlich mit der echten Brandmauer der Demokratinnen und Demokraten zu tun. Das ist das, was ich eben gesagt habe, widersprechen, Rücken gerade machen. Aber das hat für mich schon auch was damit zu tun, dass der Staat in den letzten Jahren sich aus vielem zurückgezogen haben. Und wenn wir mal zurückkommen, ich bin ja jetzt auch schon 49 seit ein paar Tagen, und dieser Geist, dass Kommunen nicht mehr investieren können, die Verschuldung, die kaputten Haushalte, da hat man sich dann zurückgezogen, oder man hat kein Geld, um Müll auf dem Spielplatz wegzuräumen. Ich war ja selbst lange Umweltdezernentin in Mainz, und wir hatten kein Geld dafür, am Wochenende Leute rauszuschicken, um da den Müll einzusammeln. Und das ist für mich immer so ein Beispiel, dass Menschen das Gefühl haben, der Staat funktioniert nicht mehr. Und deswegen benenne ich dieses Beispiel immer. Und deswegen glaube ich, wir haben die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Leute gut von A nach B kommen. Also das Stichwort Bus und Bahn, Teilhabe. Es gibt eine Studie der Uni Leipzig, die auch so korreliert AfD-Wahlanteil und Verfügbarkeit von ÖPNV-Anschluss. Aber auch Jugendzentren im ländlichen Raum, Begegnungsräume zu schaffen. Die Dorfkneipen haben zugemacht an einigen Stellen, Dorfgemeinschaftshäuser, zusammenkommen und miteinander sprechen. Und dafür muss genug Geld da sein, um diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
Welche Rolle spielt denn vielleicht auch Bildungspolitik in der Stärkung demokratischer Resilienz?
Bildungspolitik ist total wichtig, und dazu gehört für mich jetzt mittlerweile auch, also schon länger, ich habe mal mit der Bildungspolitik gestartet, als ich mit Politik gestartet habe, und habe mich jetzt natürlich wieder intensiver damit beschäftigt und war dann doch irgendwie überrascht, dass sich seit dem Ende der 90er, Anfang der 2000er, als ich noch Bildungspolitikerin war, dass sich das so wenig verändert hat bis heute, was man jetzt so bespricht und man eher auch so wieder so ein bisschen einen Rollback auch in der Bildungsdebatte erlebt, dass wieder mehr so Leistung, Leistung, Leistung meint man, dass man dann gute Demokratinnen und Demokraten bekommt. Ich weiß nicht, wer noch den Film Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann kennt, die Älteren, wenn hier ein paar Ältere hören vielleicht, da ist ein junger Mann nochmal ins Gymnasium zurückgegangen und das ist so das Gymnasium der Jahrhundertwende, also so um 1900 rum. Und diese lehrerzentrierte Bildungspolitik, der Lehrer steht vorn und versucht, den Kindern und Jugendlichen Wissen in den Kopf zu hämmern und mit Klausuren zu überprüfen, das kann natürlich im Jahr 2025 nicht mehr State of the Art sein. Da muss klar sein, dass Schulen müssen Orte der Demokratie sein, müssen Lernorte sein. Die Gebäude müssen auf pädagogische Konzepte abgestimmt werden. Ich habe ganz tolle Beispiele auch gesehen, wo das schon funktioniert. Wir haben natürlich integrierte Gesamtschulen, aber die platzen aus allen Nähten. Da brauchen wir mehr davon. Und natürlich ist die Schule da ganz bezeichnend und ganz, ganz wichtig in dem Fall. Mein eines Kind ist jetzt im Hort, tatsächlich hat sein erstes Amt übernommen als Schriftführer im Kinderparlament. Und insofern zeigt es ja auch, dass Bildungseinrichtungen da auch ansetzen und das auch versuchen.
Dann lass uns vielleicht das Thema ja nicht ganz groß wechseln, aber ein bisschen hin zu Politik und Sprache. Und wenn so die Mitte etwas nach rechts rückt, zum Beispiel jetzt mit der Stadtbilddebatte, die wir in den letzten Monaten und in den letzten Wochen erleben mussten, beobachtest du eine sprachliche Verschiebung in der Politik, etwa wenn selbst der Kanzler rechte Sprache und Bilder übernimmt? Und wie können wir dem entgegensteuern?
Ja, das schockt mich schon. Angela Merkel hat natürlich viele Probleme geschaffen und wir waren auch kein Fan als Grüne von dieser großen Koalition unter Angela Merkel. Aber sie hat sprachlich immer versucht, ein Stück weit zu versöhnen, wenn wir an die Flüchtlingsdebatte 2015-16 denken. Und sie ist doch oft reingegangen, damals auch zum Beispiel, als die Auseinandersetzung war Mesut Özil schuld daran, dass Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft verloren hat, 2018 war es, glaube ich. Und da ist sie immer versöhnend und vermittelt reingegangen. Und jetzt haben wir einen Bundeskanzler, der versucht, Kapital zu schlagen aus Spaltung. Und er ist jetzt gewählter Bundeskanzler und da ist er eben auch gewählter Bundeskanzler von allen Menschen, die in Deutschland auch sind und muss die in einer Form vertreten und nicht spalten. Und deswegen ist diese Stadtbilddebatte, dass er sich da überhaupt nicht für entschuldigt hat, sondern mit Ressentiments gespielt hat und es dann in der nächsten Äußerung, mit dieser Töchteräußerung, hat es ja nochmal verschlimmert quasi. Und gerade er als jemand, bei dem Frauen jetzt nicht so repräsentiert sind, wenn man da so viele Bilder aus den Machtzirkeln der CDU jetzt wieder sieht und der ja damals auch in der Vergangenheit gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Und also er ist kein großer Feminist, könnte man sagen. Und insofern, Sprache macht da total viel. Sprache. Und wenn ich mal über Stadtbild reden darf, also die Diskussion, die ja Julia Klöckner angestoßen hat, unter dem Deckmantel der politischen Neutralität, keine Regenbogenflagge mehr am Bundestag zuzulassen. Da sind wir ja sehr froh, dass wir in Rheinland-Pfalz das anders handhaben. Weil das zeigt natürlich, wenn wir Regenbogenfahnen zeigen und Vielfalt zeigen, dann wird das auch als normal wahrgenommen. Wenn man darüber diskutiert, es muss weg, dann kriegt das auch wieder so ein Schmuddel-Image. Und da muss gerade, also Julia Klöckner ist die zweithöchste Person im Staate nach dem Bundespräsidenten. Und das darf nicht sein, wenn solche Führungsfiguren solche spaltenden Dinge sagen und machen, dann ist das ganz schlimm und normalisiert Rassismus und steht nicht für Weltoffenheit.
Ich wollte gerade fragen, das verschiebt ja dann auch den öffentlichen Diskurs und so rutscht mir dann in die Gefahr, den Fokus zu verlieren und nicht mehr über die eigentlichen Inhalte zu reden, sondern dass wir alle nur noch damit beschäftigt sind, zu sagen, hey, das, was die gerade gesagt haben, ist ja mal völlig nicht richtig.
Ja, das verändert tatsächlich den Diskurs total und man ist in Gesprächen manchmal wirklich auch überrascht, wie sich da geäußert wird. Und deswegen ist es einfach umso wichtiger, dann auch immer zu sagen, hier, hör mal zu, vielleicht hast du es nicht so gemeint, aber das sagt man so vielleicht auch nicht. Ich würde auch nicht immer gleich reingehen, weil es auch einfach Leute gibt, die da auch nicht so drüber nachdenken und dann einfach nur noch mal nachzufragen, wie hast du das eigentlich gemeint, was du da eben gesagt hast. Ich glaube, das ist wichtig.
Und wie können wir als Grüne da ganz explizit drauf reagieren? Sollen wir das kontern, ignorieren oder versuchen, eigene Themen zu setzen?
Wir sollten natürlich versuchen, eigene Themen zu setzen und auch zu zeigen, dass Vielfalt und Weltoffenheit Gesellschaften ja voranbringt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich, wenn es ganz schlimm wird, auch reingehen. Aber wirklich jetzt bei den normalen Leuten, wie man bei uns in Mainz sagt, immer auch erstmal nachfragen, da ist vielleicht das eine oder andere aufgrund des Diskurses ja auch wieder als normal eingesickert und man nachzufragen, ob die Person das wirklich auch so gemeint hat und eher dann auch aufzuklären. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesem vollkommen erhobenen Zeigefinger und dann auch immer gleich Rassismusvorwürfe und so, sondern wirklich da auch zu versuchen, im Dialog was zu entwickeln bei den Leuten, wo das halt auch noch geht. Es gibt natürlich auch immer welche, die sind da auch völlig, völlig verloren.
Der erhobene Zeigefinger wird uns Grünen ja manchmal leider nachgesagt, gerade wegen solchen Debatten. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns das nicht irgendwie einholt. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
Ja, also da ist, man muss das fairerweise ja sagen, dass einige Sachen ja schon so rübergekommen sind in den letzten Jahren, aber auch einige Sachen draus gemacht wurde. Und deswegen ist schon, es ist manchmal schwieriger als Grüne zu sprechen, weil das, was wir sagen, ist halt immer ein bisschen differenzierter und ein bisschen komplizierter und nicht so platt und populistisch, wie andere es dann draus machen. Und das ist ja das, wo wir uns immer schon seit Jahren Gedanken drüber machen, wie wir uns da manchmal auch vor uns selber schützen. Deswegen mit den 5 Mark den Liter Benzin dann gegenüber den Veggie Day. Oder jetzt das Gebäudeenergiegesetz, wo dann draus gemacht wurde, Robert Habeck kommt morgen in den Keller und reißt dir die Heizung ab. Und aber diese Gefahr der Verhetzung, die ist mittlerweile so, hat so das politische Denken auch durchdrungen, dass man deswegen auch gar nicht mehr bereit ist, über bestimmte Sachen zu reden. Und ich war jetzt 2 Tage auf der Umweltministerkonferenz und da hat dann ein Kollege am Ende auch gesagt zu mir, wir müssen mal gucken fürs nächste Mal. Man hat schon das Gefühl, die AfD sitzt am Tisch, obwohl sie nicht da sind. Weil man einfach bestimmte Dinge nicht mehr beschließen will, also wir nicht, aber andere politische Farben, weil die dann Angst haben, dass es dann heißt, da kommt jetzt die grüne Polizei um die Ecke. Also es ging ganz konkret, es ging um ein Verbot von Mährobotern, um eine bundeseinheitliche Regelung in der Dämmerung und in den Abendstunden, weil die natürlich ja die Igel schreddern und die Igel jetzt zum ersten Mal auf der roten Liste sind. Und ich habe das gar nicht verstanden und ich habe mich dann gemeldet und habe dann gesagt, jetzt erklären Sie mir das doch mal, jeder mag doch Igel. Also ich kenne niemanden, der sagt, der Igel ist ein blödes Tier, der soll aussterben, sondern ich würde erstmal sagen, jeder mag Igel. Und dann haben die gesagt, ja, aber wenn da drin steht, wieder Verbot in der Dämmerung und wer vollzieht das denn? Kommt dann die Polizei nachts in den Garten und kontrolliert, ob ich meinen Mähroboter laufen habe. Das klingt jetzt witzig, die Diskussion, aber das war nicht zu erreichen, sich dazu zu bekennen, obwohl alle einheitlich gesagt haben, es wäre eigentlich notwendig, um den Igel zu schützen. Aber da sitzt die AfD schon mit am Tisch, weil ihre Art, Themen zu verhetzen, schon dazu führen, dass man in der Politik die Schere im Kopf hat.
Man hat Angst, das zu sagen, was man denkt.
Genau, das haben viele, haben da jetzt schon Angst zu sagen, was sie denken. Und deswegen habe ich ja auch auf unserem Parteitag letzte Woche gesagt, dass wir Angstfreiheit zeigen müssen und Haltung zeigen müssen. Weil wenn alle Angst bekommen, dann geht die Saat auf.
Das ist eben angesprochen, bei uns Grünen ist es manchmal ein bisschen komplizierter und wir erklären manchmal Sachen ein bisschen mehr als andere, weil es ja einfach auch ein bisschen komplizierter ist manchmal als einfache Lösungen. Wo das häufig so ist, ist ja in der Klimapolitik. Wo ist die Klimapolitik im öffentlichen Diskurs hin? Haben wir da den Rückhalt verloren oder sehen wir sie einfach nicht mehr?
Tja, das liegt halt auch im Interesse von einigen, dass sie nicht mehr im öffentlichen Diskurs ist. Und dementsprechend sieht man das ja auch an Umfragen, dass den Menschen jetzt eben andere Themen mehr unter den Nägeln brennen, die wirtschaftliche Lage, die natürlich auch mit Klima zusammenhängt, das will aber ja keiner sehen, oder andere Themen, die einem näher erscheinen. Dabei wirkt sich ja der Klimawandel schon ganz konkret auf unseren Alltag aus. Und deswegen schockiert mich das so, dass das so aus dem Fokus geraten ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein großes Interesse gibt von Menschen, von fossiler Industrie, von politischen Gruppierungen, auch dass das Thema von der Agenda kommt. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Grüne, nicht nach dem Motto, alle reden von Krisen und wir reden vom Wetter, wie das mal in 1990 war, als wir aus dem Bundestag geflogen sind. Das natürlich nicht, aber es ist unsere DNA und es ist unsere Aufgabe, das Thema eben auch mit anderen Bereichen zu verknüpfen und den Leuten eben auch zu zeigen, was sie da auch gewinnen können durch eine gute Klimapolitik, weil die eben ja zum Beispiel auch Teilhabe bewirkt.
Gerade ist die Klimakonferenz in Brasilien und vor wenigen Wochen konnten sich die EU-Länder nicht auf ein Klimaziel 2040 einigen. Wie betrachtest du Klimapolitik auf Europa und sogar auf globaler Ebene und kann man da auch so ein Rollback verzeichnen?
Ja, nachdem ich den Bundesumweltminister die Tage dazu auch gehört habe, wo er ganz offen über die Diskussion zu den EU-Klimazielen auch ausgeführt hat, immerhin haben sie sich noch geeinigt. Uns Grünen reicht das natürlich nicht. Ich glaube, das muss ich niemandem erzählen, weil man kann jetzt mehr Zertifikate kaufen im Ausland. Und bei diesem Zertifikatekauf ist immer viel Greenwashing dahinter. Oder du kannst auch nicht sagen, was ist jetzt aus dem Projekt in 10 Jahren geworden, wo ich jetzt ein Zertifikat für habe. Hast du dann noch irgendwo am anderen Ende der Welt, steht der Wald noch, den ich da mit einem Zertifikat gekauft habe? Deswegen ist das total problematisch, zumal die Glaubwürdigkeit der Zertifikate, es gibt kein weltweites Siegel oder weltweite Regelungen, also das ist schon problematisch. Aber immerhin haben sie sich noch geeinigt und die internationale Klimapolitik steht halt nach wie vor unter dem Eindruck, dass die USA Klimapolitik bekämpfen. Das sieht man ja auch, wie sie beim internationalen Schifffahrtsabkommen agiert haben. Und deswegen ist es wichtig, dass die Staaten, die viel machen, sich auch zusammenschließen. Es gibt eine sogenannte Under-Two-Coalition. Das hat mal Baden-Württemberg ins Leben gerufen und da ist zum Beispiel auch Kalifornien dabei und da sind, Rheinland-Pfalz ist da auch dabei und da sind auch weltweit Staaten dabei, die sagen, wir schreiten voran. Es war viel Zivilgesellschaft aus den USA in Belém und jetzt müssen wir mal gucken, was am Ende rauskommt. Und Fakt ist, dass es auch positive Nachrichten gibt. Und das ist vor allen Dingen auch der positive Kipppunkt der erneuerbaren Energien. Es wird kein Weg mehr an den am Durchsetzen der erneuerbaren Energien. Also da gibt es kein Zurück mehr. Und deswegen, wenn wir jetzt vorgestern Abend den Koalitionsausschuss des Bundes, wenn wir uns diese Kraftwerksstrategie angucken, Katharina Reiche wollte ja ganz viele Kraftwerke bauen, Gaskraftwerke ohne Wasserstofffähigkeit. Also das hätte quasi diese Klimaziele negiert, 2045 für Deutschland. Und jetzt ist genau das beschlossen worden, was Robert Habeck vorgelegt hat. 1:1, man hat jetzt nur ein Dreivierteljahr verloren als Bundesregierung, weil man ja meinte, erzählen zu müssen, dass alles, was Robert gemacht hat, scheiße war. Und deswegen haben wir da ein Stück weit recht gehabt. Das hilft nichts, aber die Erneuerbaren, die setzen sich einfach durch.
Und wie ist Rheinland-Pfalz klimatechnisch aufgestellt? Was ist in den letzten Jahren passiert und was sollte noch oder was muss noch getan werden?
Ja, wir haben da Licht und Schatten natürlich. Wir haben Licht beim Ausbau der Erneuerbaren und dass wir es geschafft haben, ein Klimaschutzgesetz zu machen mit einem ambitionierten Ziel. Wir haben Licht in dem Bereich, dass wir bei Bus und Bahn wahnsinnig viel zusätzliches und frisches Geld in die Hand genommen haben und ja den ÖPNV landesweit stark ausgebaut haben. Man sieht das ja, die 142 Regiolinien, die das Land zu 100% finanzieren, die erkennt ihr an diesen Dreiecken und die brechen auch in Koblenz ein und aus und ergänzen das, was in Koblenz gefahren wird. Und das ist wichtig für den Klimaschutz, und da merken die Leute eben auch, dass eine Verkehrswende auch funktionieren kann oder angestoßen wird. Das ist ja noch lange nicht vorbei. Und Energiewende läuft in Rheinland-Pfalz, da sind wir bei der Windenergie auf Platz 6 der Bundesländer. Das ist für Rheinland-Pfalz ein guter Wert, weil wir ja auch relativ weit im Süden der Republik sind. Und natürlich haben wir Handlungsbedarf beim Thema Gebäude. Und beim Thema Flächenverbrauch. Ansonsten sind wir gesegnet durch eine große Waldfläche als waldreichstes Bundesland. Der unterstützt uns natürlich auch, CO2 einzuspeichern.
Und warum ist es gerade jetzt wichtig, weiter konsequent in Klimaschutz zu investieren und da dran zu bleiben an dem Thema?
Es gab ja die neuen Ergebnisse, dass wir 2,8 Grad bis 2100, die Meteorologische Gesellschaft spricht sogar von 3 Grad. Und das bedeutet ja, dass viele Regionen in der Welt gar nicht mehr bewohnbar sein werden. Was bedeutet das? Es wird dann Konflikte geben um Ressourcen, es wird Konflikte um Rohstoffe geben. Menschen werden ihr Zuhause verlieren aufgrund von Umweltbedingungen, aufgrund von ansteigendem Meeresspiegel. Wo gehen die denn dann hin? Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass es wirklich geht, also wir leben auf einem Planeten und das CO2, das von uns aufsteigt, das steigt nach oben und ist in der Komplettatmosphäre. Deswegen sind wir halt beim Klimaschutz auch nicht allein und deswegen ist es international so wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da auch als Deutschland nicht nachlassen. Und vielleicht auch nochmal zu dem Argument, ja, aber die Chinesen, die stoßen ja viel mehr aus als wir. Ja, aber wir haben halt viel früher angefangen. Und wenn man pro Kopf guckt, sind die Chinesen immer noch unter uns. Und insofern ist das überhaupt kein Argument, als Deutschland nichts mehr machen zu müssen. Und das hat ja Friedrich Merz auch in Frage gestellt. Ja, wir als Deutschland alleine haben nur so und so Anteil in der Welt. Ja, aber deswegen müssen wir ja alle zusammenstehen.
Uns Grünen ist ja auch nicht nur der Klimaschutz, sondern vor allem ein sozial verträglicher Klimaschutz wichtig. Du hast es eben mit dem ÖPNV schon angesprochen. Welche Themen verbergen sich vielleicht noch hinter Klimaschutz, die man da vielleicht gar nicht vermutet, aber die wir fest im Blick haben?
Ja, das Deutschlandticket ist da natürlich, spielt eine total große Rolle und mich hat gestern total geärgert, dass man die Lufttickets senken kann, aber fürs Deutschlandticket kein Geld hatte, so dass sich jetzt der Preis ja wieder erhöht und deswegen fordern wir ja auch im Wahlprogramm für Schülerinnen und Schüler und Freiwilligendienstleistende alle ein kostenfreies Deutschlandticket, damit man eben auch von jung auf lernt, ÖPNV zu nutzen und gut damit von A nach B zu kommen. Ansonsten gibt es großzügige Förderungen für Heizungstausch. Wir haben aber auch mit unserem KIPKI-Programm, das war ein Investitionsprogramm für kommunalen Klimaschutz, zum Beispiel auch für Leute, die in der Wohnung wohnen, haben viele Kommunen draus Balkonkraftwerke gefördert. Da haben wir mittlerweile über 60.000 in Rheinland-Pfalz, die ja auch ganz real die Stromkosten senken. Und das ist natürlich europapolitisch, bundespolitisch ein Ziel, das von der CO2-Bepreisung, die jetzt einsetzen wird, die sie ja jetzt nochmal verschoben haben, aber sie wird ja kommen, dass man da den Leuten, die nicht so viel Geld haben, auch entsprechend auch was zurückgibt.
Und um das Thema Klimapolitik vielleicht nochmal abschließend auch mit dem Rollback-Thema zu verknüpfen, sehen wir auf Bundesebene gerade einen klimapolitischen Rollback oder haben wir nur den Eindruck, weil CDU viel Rollback-Sache macht?
Also die Luftverkehrstickets, die Besteuerung derer, das ist tatsächlich ein Rollback und auch die Verschiebung des Emissionshandels im Verkehr und bei den Gebäuden auf 2028, das ist ein Rollback. Auch das Verbrenner aus in Frage zu stellen und zu behaupten, man würde das 45 die Klimaneutralität hinbekommen, auch mit der Beimischung von E-Fuels, die für die gleiche Wegstrecke 7-mal so viel erneuerbare Energien brauchen. Das ist alles ein Rollback, das muss man schon sagen. Aber was wir schon sehen ist, dass die CDU auch lauter brüllt als das, was dann am Ende gemacht wird. Also wir müssen jetzt mal abwarten, was beim Gebäudeenergiegesetz passiert und bei den Förderungen. Jetzt gerade bei der Kraftwerksstrategie, da mussten sie ihre Fahnen wieder einrollen, weil sie einfach gesehen haben, das, was Robert Habeck da gemacht hat, das hatte Hand und Fuß bei der Energiewende. Und jetzt werden wir es sehen beim Gebäudeenergiegesetz. Man muss natürlich immer aufpassen, dass die nicht auf die Idee kommen, den Klima- und Transformationsfonds, das ist ein Fonds, der für die Klimapolitik da ist, um dort Projekte zu finanzieren, dass sie den Zweck entfremden, zum Beispiel für Gas und sowas. Und da muss man immer aufpassen und dass sie nicht zu viel Autobahnen jetzt wieder bauen, neu bauen und dass die Schiene ausreichend unterstützt wird. Beim ÖPNV wäre tatsächlich mehr zu machen, aber das ist jetzt schon seit längerem so, dass das Geld tatsächlich richtig knapp geworden ist.
Also haben wir da weiterhin ein kritisches grünes Auge drauf.
Ja, natürlich.
Ein weiteres Thema, wo der gesellschaftliche Rollback immer stärker bemerkbar wird, ist der Antifeminismus, der sich vor allem durch so Trends im Internet wie die Tradwives und so weiter verbreitet. Genau, weil dieser Tradwife-Trend auf TikTok zeigt Frauen, die sich bewusst in alte Rollen zurückziehen. Was steckt dahinter und woran liegt das, dass sich Menschen immer mehr so ins Alte, schon Bekannte zurückziehen?
Ja, das ist ja eine Erzählung auch der Rechten, dass Rechtssein männlich sei. Und dort gibt es ja auch wirklich sehr festgefertigte Rollenbilder. Und ich habe am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre ein Scherz und habe gedacht, das ist überhaupt nicht, das ist
Satire.
Ja, das ist Satire oder das ist nicht echt, bis ich feststellte, oh, das ist doch wohl sehr wohl echt. Und ja, das zeigt, das ist natürlich ein, also da versucht man halt jungen Frauen ein Vorbild zu geben, sich wieder in diese Rolle zurückzuziehen. Ich kann davor nur warnen, diesen Weg zu wählen als Frau, weil wir natürlich ja schon auch Themen wie Altersarmut von Frauen haben. Meine Oma hat immer gesagt, Mädchen, pass auf, dass du immer dein eigenes Geld hast, hat die in ihrem Mainzerisch immer gesagt. Und das ist so ein Leitsatz, das ist, man muss Frauen die Möglichkeit geben, alles zu werden, was sie werden wollen. Und wir müssen natürlich auch bei der Arbeit zu Hause schauen, dass sich das immer noch nicht gleichberechtigt verteilt, die sogenannte Care-Arbeit. Und es geht natürlich auch sehr, sehr stark um das Selbstbestimmungsrecht für Frauen im Hinblick auf Schwangerschaftsabbruch. Und es geht aber auch darum, dass wir endlich mal eine gendersensible Medizin bekommen, dass man auch eben schaut, Auswirkungen von Medikamenten auf Frauen oder auch das, was gerade mit den Hebammen passiert, wie man da tatsächlich Regelungen jetzt treffen konnte auf Bundesebene, die dazu führt, dass viele Hebammen jetzt kündigen. Und als Mutter von Zwillingen kann ich nur sagen, das geht dann auch wirklich in Kindeswohlthematik, wenn ich keine Hebamme mehr nach der Geburt habe und natürlich dann erschöpft bin und geschwächt bin. Und was passiert dann mit mir als Frau? Und diese Tradwives, die wollen wieder Frauen aus dem Bild als gleichberechtigte Personen der Gesellschaft wieder zurücknehmen und wieder nach Hause drängen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz schlimmes Rollenvorbild, was dort gezeigt wird.
Und welche Rolle spielt Social Media bei der Verbreitung solcher Narrative? Und geht das jetzt heutzutage viel einfacher, weil eh alle im Internet sind?
Ja, Social Media ist da schon ein Thema und ich bin tatsächlich auch der Auffassung, dass wir schauen müssen, wie wir bestimmte Dinge da reguliert bekommen. Und aber wenn wir da auch auf die Bildungspolitik gucken, geht es darum, tatsächlich auch kritische Menschen durch unsere Bildungspolitik zu bewirken, die das, was sie bei Social Media eben sehen, auch entsprechend einordnen können. Und man muss das deswegen auch gut in den Unterricht integrieren. Also ich finde Handyverbote, das klingt nach einer einfachen und schnellen Lösung, aber de facto ist es das nicht, sondern man muss im Unterricht diese Fragen eben auch besprechen, damit man sich kritisch mit dem, was man da gezeigt bekommt, auch auseinandersetzen kann.
Und wie steht's um die Gleichstellungspolitik auf Bundesebene mit unserer neuen Bundesregierung?
Ich muss erst mal drüber nachdenken, wer eigentlich Frauenministerin ist. Und ja, also es sind natürlich viel weniger Frauen da auch am Start. Und wir haben einen Kanzler, der diese Töchteraussage geprägt hat. Und es gehört jetzt nicht zur obersten Agenda auf der To-Do-Liste dieser Bundesregierung. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir Grüne eben auch Rollenbilder haben und zeigen, dass auch Frauen in einer Partei auch überrepräsentiert sein können, in Anführungszeichen überrepräsentiert, wenn man sich unsere Landtagsliste vorne anschaut, sind halt viele Frauen. Und das ist ja, glaube ich, auch mal ein wohltuend anderes Bild.
Das gefällt mir sehr gut, das Bild, das wir da vorne haben. Ja genau, in Rheinland-Pfalz sieht es bei uns ja ganz anders aus. Wir haben eine ganz tolle Frauenministerin. Kannst du so ein bisschen drüber reden, was in der letzten Legislatur im Familien-, Frauen-, Integrations- und Kulturministerium gelaufen ist?
Ja, Katharina hat da ganz tolle Sachen gemacht. Die Zahl der Frauenhäuser wurde zum Beispiel ausgebaut. Es gab natürlich das große Thema gegen sexualisierte Gewalt, wo sie viele Initiativen gemacht hat. Und Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen ist jetzt nicht im Bereich der Gleichstellung Männer und Frauen, sondern ist dann eher im Vielfaltsbereich. Das ist auch ein tolles Programm, was hier gemacht wurde. Und ich glaube, da zeigt sich einfach bei vielen Punkten jetzt auch gerade, dass wir jetzt auch eine Landesbeauftragte haben gegen sexuellen Missbrauch. Das zeigt einfach Initiativen, dass dieses Thema Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder einfach da einen hohen Stellenwert auch hat und wir in Rheinland-Pfalz eben auch Gleichberechtigung für uns ganz oben stehen.
Und vielleicht auch, um hier eine abschließende Frage zu finden, warum ist Gleichstellungspolitik auch ein Beitrag zur Demokratie und Klimagerechtigkeit?
Ja, man sieht schon, dass Frauen anders Politik machen und weniger auch geprägt sind durch das fossile Imperium, wie ich es ja die Tage genannt habe. Wir sehen das ja auch wieder, dass gerade in diesen großen fossilen Konzernen auch die Frauenrate wieder zurückgegangen ist und die Vielfaltsrate. Das hat wahrscheinlich auch mit den Vorgaben von Donald Trump zu tun, aber da findet auch ein Rollback statt. Und deswegen ist eine Demokratie ist immer nur dann eine echte Demokratie, wenn alle auch gleichberechtigt sind. Das gehört zu den universellen Menschenrechten und deswegen müssen wir ist natürlich Frauengerechtigkeit, Frauengleichberechtigung steht natürlich, ist ein Grundsatz aller demokratischen Werte.
Wir werden mit unserer heutigen Podcast-Folge nicht auf alle Themen eingehen können, wo wir einen Rollback sehen. Deswegen würde ich jetzt gerne noch über unsere Landtagswahl sprechen, die im nächsten Jahr ansteht und über die LDV, die wir letztes Wochenende hatten. Also, warum ist die Landtagswahl nächstes Jahr besonders entscheidend?
Ja, es geht genau gegen diesen Rollback. Und wir erleben ja in Berlin, dass ich erkenne ja an, dass die SPD sich redlich müht. Aber sie ist jetzt auch nicht die erste und oberste Umwelt- und Klimapartei. Und also Schwarz-Rot, Rot-Schwarz in Rheinland-Pfalz, das ist nichts, was wir hier wollen können. Und deswegen ist es einfach total wichtig, grün zu wählen, weil wir einfach diejenigen sind, die garantieren, dass eine progressive Stimme in der Landesregierung auch wäre. Und deswegen werden wir uns sehr anstrengen, dass man uns das auch abnimmt, dass wir ein möglichst starkes Ergebnis bekommen.
Wir hatten am Wochenende unseren Landesparteitag, da haben wir unser Wahlprogramm beschlossen. Was nimmst du von diesem Wochenende mit?
Ich war fast ein bisschen überfordert durch die Einigkeit. Ich bin schon sehr lange bei den Grünen. Ich bin 96 eingetreten und da sahen Parteitage wirklich noch ganz anders aus mit richtigen Redeschlachten. Man hat sich beschimpft und das war, also ich glaube, das zeichnet uns als Grüne in Rheinland-Pfalz gerade aus, dass wir wirklich, auch wenn wir mal inhaltlich miteinander diskutieren und vielleicht mal in der Ausprägung ein bisschen auseinander sind, aber letztlich sind wir ein total einiger Landesverband und das macht mich wirklich auch sehr stolz, dass wir so einig sind, weil Geschlossenheit in so einem Wahlkampf ist das Allerwichtigste, dass wir alle zusammen jetzt von Haus zu Haus gehen oder auf Feste gehen und uns mit den Leuten austauschen.
Wir stehen auch geschlossen hinter dir als unsere Spitzenkandidatin. Aber also wie blickst du auf den Wahlkampf? Freust du dich drauf oder hast du auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, weil du denkst, wir wissen ja noch nicht, wie das ausgehen kann?
Ach, ich gebe alles und ich bin tatsächlich total positiv überrascht. Jetzt heute dieses Fest, das war total schön. Ich hatte jetzt schon gute Podiumsdiskussionen, ich hatte aber auch schon welche, wo wirklich ganz andere Stimmungen waren und ich gebe mein Bestes, wirklich auf möglichst viele Menschen zu treffen und die auch zu überzeugen und mir das auch anzuhören. Ich glaube, meine Stärke ist, dass ich bei den Leuten sehr echt rüberkomme und nicht so um den heißen Brei auch rumrede und mir das auch wirklich versuche, auch mich in andere hineinzuversetzen. Ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich, wenn ich habe schon erlebt, dass Veranstaltungen von mir, von Menschen aus dem Querdenkermilieu, dass da viele hinkamen und versucht haben, die Veranstaltung auch nicht stattfinden zu lassen. Seit dieser Erfahrung, muss ich sagen, habe ich manchmal schon auch ein anderes Gefühl, aber ich lasse mich nicht einschüchtern, sondern bei mir bewirkt das eher ein jetzt erst recht und ich habe schon viele schöne Erlebnisse gehabt.
Sehr schön. Und wer die echte Katrin Eder weiter unterstützen will, folgt ihr auf Instagram und auf Facebook. Das tun wir in die Shownotes und dann kann man da draufklicken und dann zack, unterstützt man uns und unser Wahlergebnis. Hast du noch eine abschließende Botschaft, die du vielleicht an unentschlossene WählerInnen senden möchtest?
Ich würde mich freuen, wenn ihr euch tatsächlich mit unserem Programm der Grünen Rheinland-Pfalz auseinandersetzt und auch die Gelegenheit nutzt, mit uns wirklich auch bilateral ins Gespräch zu kommen, weil das zeigt, über uns Grüne wird so ein Bild gezeichnet, wo ich immer denke, über wen reden die eigentlich? Über mich, über dich, die wir hier im Raum sitzen, auf keinen Fall. Und das ist einfach gelungen mit Social Media in den letzten Jahren, irgendwie die Grünen mit erhobenem Zeigefinger, das ist niemand wie du und ich, so zu zeichnen. Und das ist mir ein totales Anliegen, wirklich auch, sprecht uns an, lernt uns kennen und ihr werdet feststellen, dass wir eine total nette Truppe sind, die für unsere Demokratie einstehen, die gegen rechts einstehen, für Vielfalt, für Gleichberechtigung und dass wir auch, also ich vielleicht nicht mehr, aber meine Kinder und Enkel vielleicht auch 2100 noch auf einem total gesunden Planeten leben, auf dem es auch noch Faultiere gibt.
Sehr gut, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
Und damit, Igel.
Und ganz viele Igel. Damit verabschieden wir uns für die Folge und ich freue mich, dass du da warst.
Ja, gerne. Ich habe mich auch gefreut.
Sehr gut.